Zwischen Leben und Tod. Der Podcast, in dem Medizintechnik im Fokus steht. Wir sprechen über heitere, spannende und auch ernste Themen. Aber immer mit der richtigen Prise Humor verfeinert.
Freuen Sie sich alle zwei Wochen auf aktuelle Begebenheiten, Expertengespräche über lebensrettende Produkte und den einen oder anderen Stargast.
Wir freuen uns auf Sie. Ihr Stefan Kolloser
und Marco Sodomka.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist wieder soweit, eine neue Folge Zwischen Leben und Tod, der Podcast von der Kolloser Medizintechnik. Heute hatte ich eine sehr weite Anreise, vielleicht nicht jetzt dann von den Kilometern her, aber von der Zeit her. Ich durfte zu einer Kernzeit die Tangente passieren und bin im schönen Norden Wiens im Donauspital beim Herrn Dr. Schreiner Bernd. Hallo Bernd, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Hallo Marco, vielen Dank, dass du uns besuchst.
Bernd, du bist ja, man kann ja so sagen, ein Hans Dampf in vielen Gassen, nicht in allen Gassen, aber man kennt dich ja als Chefarzt des Roten Kreuzes Niederösterreich. Man kennt dich in der Ausbildung sehr stark. Man kennt dich als Anästhesist hier im Donauspital. Lass uns ein bisschen über dich kurz plaudern, bevor wir zu einem ganz wichtigen und Kernthema kommen, was unsere ZuhörerInnen interessieren wird. Vielleicht zu dir ganz kurz. Wie bist du das geworden, was du heute bist?
Oh mein Gott. Das ist eine schwere
Frage. Frage oder nicht?
Ja, nein. Wie ist es geworden? Das Leben war zu spät. Es hat Zufälle gegeben. Ich habe das Glück gehabt, zur richtigen Zeit die richtigen Menschen getroffen zu haben. Das war das größte Glück, was ich hatte. Und so bin ich halt durch Zufall in den Rettungsdienst gestolpert. Aus jungen Jahren, ich habe Handelsakademie gemacht, also ich war weit weg von einem naturwissenschaftlichen Thema. Und bin dann irgendwie zu einem Notfall gekommen, wo ich erste Hilfe geleistet habe oder nicht gewusst habe, was ich tun soll. Was Banales, aber es hat mich so geärgert, dass ich so doof war und nichts gewusst habe. Dass ich gesagt habe, damals mit 19, ich gehe zur Rettung, die soll mir das sagen, wie das geht, dann mache ich einen Sahnekurs und dann gehe ich wieder. Fast 31 Jahre später sitzen wir hier.
Na, das ist spannend.
Das war der Beginn. Okay. Ich kann dir auch gar nicht mehr sagen, was das war. Es war was ganz was Banales. Das hat mich so geärgert, dass ich gehe zur Rettung, die soll mir das erklären.
Zivildienst, Bundeswehr?
Nein, ich bin im Bundeswehr gewesen.
Ist das beim Bundeswehr?
Bin immer noch aktiv. Ich bin Milizoffizier immer noch.
Ja.
Bin erst letzte Woche erst vom Militär aus in Luxemburg gewesen.
Wirklich? Und ja, auf Einsatz oder auf
Nein, ich war bei einem Treffen. Ich bin milizmäßig bei AFTRO beordert. Das ist die Katastrophenschutzeinheit beim ABC-Abwehrzentrum. Mhm. Wir werden halt geschickt, wenn irgendwo Trinkwasseraufbereitung, Waldbrand, Erdbebeneinsatz ist. Und dann rücken wir aus.
Okay.
Haben natürlich auch einen Auftrag in der militärischen Landesverteidigung, aber sind vor allem auch im zivilen, internationalen Katastrophenschutz tätig. Da war ich, habe drei Auslandseinsätze mit dem Militär hinter mir, also habe einiges gemacht.
Eine spannende Information, wird nicht jeder wissen wahrscheinlich.
Ja,
ja. Na toll, toll. So, und jetzt bist du aktuell Oberarzt hier im Donauspital,
genau,
also, auf der Anästhesie.
Ja, ich habe dann Medizin studiert, weil dann eine sehr liebe Freundin damals gesagt hat, ich wollte dann in Deutschland Ausbildung machen zum Rettungsassistenten, weil ich habe halb vorher in der Wirtschaft gearbeitet in Deutschland, war da einen Monat in Hongkong tätig. Also ich habe ein bisschen auch die Wirtschaft gesehen, habe einmal gesehen, wie der asiatische Markt funktioniert, wie die ticken ein bisschen. Und das war hochspannend, war eine super Abrundung nach der Handelsakademie. Und dann hat mich aber trotzdem der Rettungsdienst nicht losgelassen. Und dann hat der liebe Freund gesagt, bitte geh doch studieren Medizin. Sonst, wenn du nicht der Chef bist, gibst du ja wieder keine Ruhe. Das war ein sehr weiser Rat scheinbar und ich bin dem heute auch noch sehr dankbar. Wir lachen auch heute noch darüber, wir sind immer noch in einem guten Kontakt. Und dann habe ich halt Medizin studiert und habe gesagt, so, da bin ich.
In Wien, oder?
Ich habe in Wien Medizin studiert und bin hingegangen, ich will Notarzt werden. Das war meine Ansage und das habe ich durchgezogen bis in den Turnus. Ich habe den Turnus dann in Kanalburg Stockerau gemacht, allgemeinmedizinische Ausbildung.
Ach, du hast den Turnus noch in
Habe noch im Gemeindespital Stockerau begonnen, wo meine Kanalburg und Stockerau zusammen schon waren und wurden dann während des Turnus und des Landesspitäler und habe dann mit 2008, wie der Turnus fertig war, dann war ich in meinem zweiten Auslandseinsatz bereit. Mhm. Den ersten habe ich vor dem Studium gemacht, aber im Kosovo. Mhm. Den zweiten habe ich dann im Tschad gemacht, in Afrika, als Militärarzt dann schon. Und wie ich zurückgekommen bin, habe ich dann schon gemerkt, naja, nur allgemeine Medizin ist vielleicht das Notarzt ein bisschen zu wenig. habe ich schon ein Angebot gehabt, quasi, und habe in Hamburg meine Anästhesieausbildung begonnen.
Okay.
Bin dann von dort, habe ich ein Angebot gekriegt von den barmherzigen Brüdern, da war ich ein halbes Jahr unter Professor Elias noch.
Aha, in Wien?
In Wien, ja. Und habe dann, das war in Kontakt mit dem Donauspital, das war schon auch ein Ziel von mir.
Okay.
Weil es einfach von vorne auch eine große Klinik hat, alles, Unfallchirurgie, Schockkram, das hat natürlich
da geht's dahin.
Rettungsdienst interessiert. Und bin dann, habe das Angebot gekriegt und bin dann seit Juli 2009 bin ich jetzt hier im Donauspital, habe mein Fach fertig gemacht, bin hier Oberarzt geworden auf der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin.
Mhm.
Und bin jetzt seit 2,5 Jahren, sind es schon, bin ich jetzt als OP-Manager tätig.
Das ist natürlich jetzt ein ganz was Spannendes. Was macht man, was kann sich der Zuhörer jetzt über OP-Management Gedanken machen oder was kann man sich da vorstellen?
Es gibt verschiedene Ansätze, wie man OP-Management lebt und was gemacht wird. Hier im Haus ist es so, dass ich bin eine Stabsstelle der ärztlichen Direktion. Also mein direkter Chef ist der ärztliche Direktor. Hänge aber so in einer Art Matrix-Organisation natürlich auch auf der Anästhesieabteilung dran, weil ich auch hier regelmäßig noch Dienste mache. Aber meine Hauptaufgabe ist, den OP-Betrieb mittel- und langfristig zu organisieren. Also ich bin quasi so weisungsbefugt allen Personen, die im OP arbeiten, auch allen Abteilungen. Und ich bin zuständig für die Kapazitätsplanung, Kapazitätsvergabe, OP-Umverteilungen.
Dass man sich vorstellen kann, wie viele OP-Säle hat das dann
schon? Also wir haben jetzt 16 OPs im ZOP, also 12 nach oben, 3 unten, also 4 unten. Und dann haben wir noch Außenbereiche, Eingriffsräume. Also wir machen so im Jahr zwischen 22.000 bis 25.000 Eingriffe. Also wir sind das WIGF-Haus nach dem AKH mit den meisten Eingriffen.
Ist ja auch kein kleines, ne?
Genau, also wir sind mit Abstand, haben wir mehr Eingriffe wie alle anderen WIGF-Häuser, haben sehr viele Schwerpunkte, wie wir sind Kinderzentrum, Urologiezentrum, HNO-Zentrum, Schrittmacherzentrum mittlerweile. Also das belastet natürlich alles den OP-Betrieb. Wir haben sehr viel Akutgeschäft, wir haben seit Jahren die meisten Eingriffe im Dienst. Das ist so ein bisschen, das gehört zum Donauspital von Anfang an dazu.
Ja,
ja. Ja, und da sind wir halt vorhin dabei und da habe ich...
Sehr spannend. Sehr
viele
spannend.
Dinge zu tun, so Post-Covid, Personalmangel ist ein großes Thema. Die unterschiedlichen Berufsgruppen, weil ich muss ja mit allen Berufsgruppen quasi auskommen und schauen, wie kann man das organisieren.
Jetzt, ohne jetzt dann tief zu stapeln oder zu schleimen, aber da bist du der Richtige, der in der Kommunikation mit allen kann. Ne? Das muss man schon sagen, Bernd, weil ich habe mir das fest vorgenommen, das auch zu sagen, du warst immer der Brücken bauen konnte, der mit allen kommunizieren konnte und ich glaube, nicht umsonst bist du auch Chefarzt des Roten Kreuzes in Niederösterreich.
Ja, es freut mich, wenn das so ankommt. Nein, ja, es ist nie meine Absicht
spricht
gewesen,
man unter uns ja Karl halt so, ne?
Irgendjemanden da auf die Füße zu treten, gelegentlich wird schon mal passieren. Ja. Aber ich glaube, ich bin halbwegs berechenbar. Ich glaube, ich hinterlasse keine verbrannte Erde. Wenn ich eine Meinung habe, dann stehe ich dazu. Im Regelfall kann ich es auch begründen. Manchmal ist es halt einfach so, weil ich glaube, das ist richtig so. Ja, das
gehört zum
mag auch erlaubt
Organisieren
sein, ja.
dazu, genau.
Führung, immer muss man mal ein Gefühl haben und eine Entscheidung treffen. Einfach.
Genau.
Ja, und so.
Lass uns vielleicht kurz über deine Tätigkeit beim Roten Kreuz sprechen. Da bist du ja Vorreiter in der Republik, muss man schon fast sagen, was Telemedizin betrifft. Also man liest ja das eine oder andere. Vielleicht ganz kurz zu deiner Tätigkeit. Stellen wir uns kurz vor, was macht der Chefarzt des Roten Kreuzes Niederösterreich, außer Ehrungen vergeben und Check-ins? Wo ist er in der Administration? Was macht er in der Organisation? Was muss er da führen? Weil das ist ja ein Ehrenamt eigentlich. Ne?
Ja, da ist das Rote Kreuz Niederösterreich einen neuen Weg gegangen. Das Rote Kreuz Niederösterreich hat, wie sie mich genommen hat, ich glaube, vorher dreimal tief durchatmen müssen und sie sagt, wie wollen wir den wirklich haben? Ja.
Okay.
Aber na, Spaß beiseite. Das Rote Kreuz Niederösterreich hat hier aus meiner Sicht einen organisatorisch sehr schlauen Griff gemacht, indem sie die Position des Chefarztes nicht als Position des Chefarztes alleine ließ, sondern auch bewusst die Position ärztlicher Leiter Rettungsdienst eingeführt hat mit mir. Damit war ich der Erste in einer Riege. Weil der Chefarzt hat steht in den Vereinsstatuten drin, ist ein beratendes Gremium des Präsidiums. Und wird entweder gewählt oder bestimmt. Es wechselt immer wieder, wie es halt dann gerade drinnen steht. Zurzeit werde ich bestimmt vom Präsidialausschuss. Und der ärztliche Leiter Rettungsdienst hat im Gegensatz zum Chefarzt einen operativen Auftrag.
Mhm.
Der Chefarzt ist eine Stabsstelle, beratendes Organ und aus. Und der redet halt dann, wenn er gefragt wird, mehr oder weniger. Der ELRD ist quasi auf Höhe des Landesrettungskommandanten und ist quasi der ärztliche Part dazu, ähnlich wie man sich vorstellen kann, der ärztliche der LNA und der Einsatzleiter, so diese duale Führung.
Ja.
Und hat dort natürlich den operativen Auftrag, als ärztlicher Leiter Rettungsdienst, den Rettungsdienst zu führen. Jetzt erkläre ich den Wolfgang Frühwitt jeden Tag, wie die Welt funktioniert, weil das kann ja besser wie ich. Ja.
Er macht es ja auch schon ein paar Tage.
Aber ich mache es von der ärztlichen Schiene und mache meine Dinge. Und da sind wir ein sehr, sehr geniales Team. Also ich empfinde das als jeden Tag sehr bereichernd, da mit ihm zusammenzuarbeiten, weil da gibt es keinen Konkurrenzkampf, sondern da gibt es nur, hey, wie können wir das nur mal besser machen und noch einmal machen.
Ist es wirklich so, dass du täglich mit dem Roten Kreuz Entscheidungen treffen musst oder für das Rote Kreuz oder für diverse?
Also Entscheidungen, so große, großwiegende Entscheidungen sind es nicht, aber jeden Tag ist das Rote Kreuz Thema. Sieben Tage die Woche.
Wahnsinn.
Weil es ist irgendwann Mails zum Abarbeiten oder sind irgendwelche Mails zu beantworten oder sind Anrufe. Ich telefoniere sehr viel, wenn ich im Auto sitze.
Hast du Backoffice im Hintergrund, die dir ein bisschen administriert?
Ja. Also ich habe eine wirklich ausgezeichnete Ausbildungsabteilung beim Roten Kreuz Niederösterreich, die wirklich auch die Entwicklung macht, wo wir das Fach, das medizinisch-fachliche vorantreiben. Wir haben in den Einsatzdiensten drin, die Einsatzdienste, die da von der technischen Seite kommen und da den Support liefern. Das hat ein bisschen gedauert vom Teambuilding, wie sich das herauskristallisiert hat, aber das ist jetzt eine sehr geniale, sage ich mal, Abteilung, wo wirklich viel passiert. Also wo wirklich Informationen sind und man braucht ja nur schauen, Webinare, was wir auch haben, die RD-Info, was wir haben Prozesse definiert mit dem Feedback, wir haben Behandlungsleitlinien raus, wir haben das RD-Med, also wir haben in den letzten 5 Jahren, glaube ich, schon auch gezeigt, was möglich ist, wenn man will, was möglich ist in einem ehrenamtlichen System, das Ehrenamt nicht ausschließlich heißt, da fährt einer in der Hobbyrettung und kann nicht bis 3 zählen, das ist eine Diffamierung, das möchte ich auch so nie stehen lassen, sondern mir war das immer völlig egal, ob der jetzt Geld kriegt oder nicht dafür, das ist dem seine Entscheidung. Wir haben einen Patienten, um den dreht sich das und da müssen wir unseren Menschen, die da tätig sind, einfach ein Handwerkszeug in die Hand geben, damit sie unsere Patienten versorgen können. Und ich glaube, das ist uns in den letzten Jahren sehr gut gelungen.
Das glaube ich auch. Also wir als Kolosser Medizintechnik bekommen das ja auch sehr hautnah mit. Wir arbeiten ja auch eng mit der HUS zusammen, was Liefern betrifft, Produkte und auch die Innovationen immer wieder werden wir hier ins Boot geholt. Lass uns vielleicht Thema oder Stichwort Innovation. Jetzt lesen wir in Österreich immer wieder Telemedizin. Wir wissen, da gibt es schon Pilotprojekte, da gibt es schon Maßnahmen, die gesetzt werden. Es wird wahrscheinlich auch schon Budgetierungen in die Richtung geben. Ja, das interessiert mich natürlich immer wieder ein bisschen. Aber in was für Richtung geht es, Bernd? Wo ist der Status aktuell? Und was machst du dafür, dass es irgendwann einmal funktionieren wird?
Sehr viel momentan. Ja, das erfordert sehr viel Kraft und Arbeit. Aber es ist geht was voran, es geht was weiter. Also man merkt auch den Spirit in den Leuten und auch in Österreich weit. Wir haben ja durch einen Zufall begonnen. Ja. Es war Covid 2020, die erste Welle war so ein bisschen vorbei. Ich war damals über den WIKE, über den Wiener Gesundheitsverbund, damals in der Messe Wien eingeteilt. Ich war dort Einsatzleiter, habe das dort aufgebaut damals.
Okay.
Mich haben sie in die Generaldirektion geschickt und hat gesagt, so Befehl, eine Versorgungseinheit für 5000 Patienten und kannst es gerne splitten, aber das muss mindestens 500 Patienten beinhalten.
Das ist der Rahmen und
das war der Rahmen und dann viel Spaß.
Nippu.
Und dann sind wir halt herum und dann bin ich halt in der Messe Wien gelandet und dann habe ich dort als Einsatzleiter quasi einen Stab gebildet und habe dann alles aufgebaut und wir haben dort 3-4 Wochen quasi die Grundorganisation, okay, Grundstruktur aufgebaut. Mhm. Glücklicherweise haben wir es dann nicht gebraucht, das hat aber damals keiner gewusst, ob es notwendig ist. Und dann war es irgendwie ruhiger. Es waren wenig OPs, alle daheim bleiben. Und wir hatten viele Themen auch im Roten Kreuz gehabt. Da waren auch viele Rettungsdienste, was vor allem Dialysepatienten. Also da waren viele Dinge zu klären und zu entscheiden über Dinge, die wir aber nicht gewusst haben. Also manchmal einfach aus dem Bauch entscheiden müssen oder was klingt jetzt nach Hausverstand. Und da war natürlich das Thema so Kontaktvermeidung. Also früher war es sehr schwierig, dem Notarzt zu erklären, er soll draußen warten, wie es da sein ist, schaut sich das dabei an. Und wir kommen, das ging bei Notarzt, bei Covid durchaus leichter. Mhm. Also da war die Motivation für die Notärzte draußen zu bleiben viel höher. Weil natürlich war es unsinnig, da viele Leute hineinzuschicken, sondern man hat halt den Sani andirndelt, weil der hat sowieso rein müssen.
Genau, ja. Der hat einmal die Lage gecheckt.
Und der hat einmal die Lage gecheckt, genau. Dann hat das EKG rausgebracht, dann hat er kurz vom Fenster reingeschaut, haben wir einen Wachhinterdienst gehabt. Auch dann reingeschaut beim Fenster und bei der Tür gesagt, nein, das wird schon passen, 14 Minuten später, alles gut. Und dann war meine Überlegung, naja, das wird doch viel geschickter, wenn dann mit einer Kamera reingeht und mir das Wasser übertragt.
Und ich muss gar nicht dort sein.
Und ich muss gar nicht eingehen. Nein, das war das Eid, dass ich draußen stehe. Ja. Und dann war die nächste Überlegung, aber da kann ich daheim bleiben. Das funktioniert. Was auf 10 Meter funktioniert, richtig, auf 10 Kilometer auch funktioniert. Ja. Und das waren so die ersten Gedankengänge. Und dann haben wir so diese Datenbrille gehabt von der Firma von Kapstochter, war das Evolaris, Evocall heißt das System. Die kommt aus der Technik, aus der Fernwartung. Das haben so auf Bohrtürmen und so, der setzt das auf, dann sieht der Techniker tausende Kilometer weit weg, sieht den Schaltschrank oder die Maschine und sagt, du pass auf das Kabel da links. Dann ist ein kleiner Monitor, Monitor ist auch eingeblendet, da kann er sogar einen Schaltplan einspielen und kann ihm was zeigen und sagt, das bitte musst du jetzt so und so machen. Mhm. Also es kommt aus der Fernwartung und das haben wir verwendet, weil das haben wir im Landesverband liegen gehabt. Weil da war die Idee für den Großunfall, dass quasi der erste Einsatzleiter, der dort eintrifft, das aufhat und quasi die Kommandozentrale
im Blatt kriegt alle Informationen,
kriegt, so wie man sie aus dem Fernsehen sieht, die Navy SEALs da irgendwo hineingehen.
Genau.
Das ist aber nicht in die Gen gekommen, das ist mehr im Ladl gelegen, als dass man es bei Übungen verwendet hat, aber im Realeinsatz gar nicht. Und das haben wir gedacht, das will ich haben, gibt es mir das? Und dann haben wir das ausprobiert. Das war ein bisschen wie Ego-Shooter-Feeling, weil du hast den Sahne nur gesehen, wie er da hineingeht da zum Patienten. Da haben wir ein paar Dinge ausprobiert schon.
Okay.
War recht lustig.
Alles im Training noch. Also das war noch nicht real.
Das gleiche Tag. Ja, dann hängt es um und geht rein und sagt dem Patienten, das ist eine Kamera, nicht erschrecken.
Das finde ich cool.
Und erklärt seiner das und dann geht es schon alles gut. Ja.
Gut.
Das war mit den Patienten überhaupt kein Problem.
Hat es keine Diskussion gegeben, Datenschutz, wo geht das hin? Das
war den Patienten völlig egal, ganz im Gegenteil. Der Herr Doktor, Frau Doktor schaut dazu. Also das war dann doch noch ganz wichtig. Mhm. Und da haben wir halt schon die ersten Erkenntnisse gewonnen. Auf der einen Seite, ich habe schon sehr viel Boden und sehr viel Wand und Decken gesehen und manchmal einen Patienten, der durchgehuscht ist.
Ja, okay.
Das war natürlich suboptimal, aber trotzdem, obwohl all seine Einschränkungen, haben wir gemerkt, das hat Potenzial. Okay. Das müssen wir ausbauen, da kommen wir weiter. Dann habe ich gedacht, wie geht es weiter? Und dann habe ich erst geschaut und erst zum Recherchieren angefangen, gibt es sowas überhaupt? Und dann sind wir drauf gekommen, Aachen, die Geburt des Telenotes fand in Aachen statt. Ja. Die haben seit 2004 das in einem Pilotprojekt gehabt, die haben da Rucksäcke getragen mit Übertragungstechnik und haben 2014 das in den Realbetrieb gebracht. Da gab es Studien und alles, haben wir alles gefunden und gedacht, hätte ich vorher geschaut, hätte ich mir einiges der Sport.
Der Sport, ja.
Aber wir konnten dann einige Entwicklungsschritte der Aachener überspringen. Wir haben relativ rasch ähnliche, wenn nicht so einfach die gleichen Erkenntnisse erhalten wie die Aachener. Eine Erkenntnis war zum Beispiel, die Aachener haben da in jedem Rettungsauto Kameras reinmontiert und Riesenaufwand, wo ich gesagt habe, das Bild braucht kein Mensch. In 95% der Fälle, wo sie Vitalparameter haben,
Monitoring.
Und ich brauche die fachkompetente Person, nämlich den Sani vor Ort, der mir einfach erklärt, was das Problem ist und eine Frage stellt.
Der mit dir kommuniziert,
Und das hat funktioniert und mittlerweile die Aachener montieren ihre Kameras wieder raus und bauen keine neuen mehr ein. Für nichts, weil sie auch selber sagen, nein, in 3-5% der Fälle ist es entscheidend, sonst wird eine untergehört und bis gar keine. Das konnten wir überspringen, weil wir fairerweise schon in einer Generation waren, wo ein Smartphone mehr Rechenleistung hat, als was die 2004 zur Verfügung gehabt
haben.
Stand-PCs. Also das hat ja Sprünge gemacht.
Ja,
das
war Wahnsinn.
Und dann haben wir eben bei Corpus auch gesehen, die haben so ein Corpus Mission System, das Konferenz. Das hat schon gegeben für auch so, wenn auf einer Bohrinsel irgendein Problem gehabt hat, dann hat man das machen können. Und das haben wir uns näher angeschaut und dann haben wir gesagt, na, da probieren wir mal was aus. Und dann sind wir immer mehr in den.
Auf wie viele Autos, wie viele Einheiten hast du das getestet?
Ja, wir gestartet habe ich da in Groß-Enzersdorf, wo die Leute kennen oder in Zukunft haben wir mit ein paar gestartet, zwei Autos und dann haben wir immer mehr hinzugeholt, dann haben wir mal Veranstaltungen gemacht, hier werden wieder mitmachen, wer freiwillig mit, dann war Interesse da und dann haben wir das Pilotprojekt sukzessive vorangetrieben. Ja.
Dass sich die Zuhörer vorstellen können, der Sanitäter trägt eine Kamera am Brust oder ein Tablet oder wie funktioniert das?
Mittlerweile sind wir der Technik so weit angekommen, dass du für die Telemedizin brauchst ein Smartphone mit und idealerweise den Korpus, der eine Datenkarte eingebaut hat, damit er telemetrieren kann.
Genau, die Daten zu dir schicken kann.
Und der Telenoder sitzt vor seinem Laptop oder seinem Computer oder seinem Tablet und arbeitet den Einsatz ab.
Okay.
Wenn der Zahn ein Problem hat, dann ruft er den Telenoder an, alarmiert ihn quasi über eine Telefonnummer. Mhm. Also ja, passt, macht den Einsatz auf, dann gibt es eine Corpus Mission App, die hat er auf sein Smartphone runtergeladen. Und über die App funktioniert wie WhatsApp-Signal und die ganzen Messenger. Mhm. Da kann er Nachrichten schicken, da kannst du telefonieren, Videotelefonieren, kannst du alles machen. Mhm. Ja. Und er muss quasi nur den Korpus hinzufügen mit einem QR-Code. Mhm. Und dann hat er ein Login, dann loggt er sich ein, holt den Telenotz hinzu und dann treffen sich die in diesem System. Und dann werden die Daten automatisch telemetriert und er stellt den Patienten vor und sagt, ja, hallo, ich habe den Patienten 60 Jahre alt, Brustschmerzen, geht ihm aber schon wieder besser. Wir sind uns nicht sicher, ob das EKG was hat. Oder
schaust du das EKG an, sagst, passt Eipockenform?
Dann schaue ich nochmal, ja, ich habe noch ein paar Fragen zum Patienten, weil ich muss mir schon ein umfassendes Bild machen. Mhm. Schauen wir das EKG an und sagen, nein, da ist alles in Ordnung. Den kennst du auf die nächste Internet zur Abklärung, dass er Troponinbestimmung oder was auch immer, dass wir da nichts übersehen. Und fertig.
So, jetzt haben wir den Fall. Jetzt nehmen wir aber her, wir haben Nacker 5 aufwärts. Wie läuft das dann ab? Schickt man dann parallel wem weg? Du bleibst, oder der Telenotarzt bleibt am System. Muss der Notfallsanitäter ein KI haben, dass der dann auch im Notfall einleiten kann oder intubieren kann?
Nein, also prinzipiell muss man sagen, das Sanitätergesetz wird ja nicht verändert. Also es steigt jetzt nicht die Möglichkeit des Sanitäters etwas zu tun oder nicht zu tun, sondern das, was er darf oder nicht darf, ist im Sanitätergesetz geregelt.
Klar.
Was man machen kann, ist das Thema über die Arzneimittellisten und über SOPs, wo ich sagen kann, das Medikament steht zwar auf der Liste, aber erst nach Freigabe durch Telenotarzt oder Arzt. Wir haben das zum Beispiel im Fall von Metoxifloran, dem Bentrop, an der Anwendung unter 18 Jahren, erst nach Freigabe durch einen Arzt oder Telenotarzt. Zum Beispiel, das könnte man in Zukunft auch ausweiten. Es ist so, dass der Sanitäter trifft die Entscheidung, ob er es braucht oder nicht. Und mit einer spezifischen Fragestellung kommt er dann hin und dann stellt er den Patienten vor und dann handeln wir das ab. Der Telenotarzt hat eine sehr, sehr große Kraft und sehr große Möglichkeit im Bereich NACA 1 bis 3.
Mhm.
Je höher das geht, desto dynamischer der Prozess vor Ort wird und der Einsatz, desto schwieriger ist es für den Telenotarzt zu unterstützen. Und das ist auch nicht die Stärke des Telenotarzts. Der Telenotarzt soll nämlich eins nicht ersetzen.
Den
qualifizierten Notarzt beim kritischen Notfallpatienten.
Mhm,
und ich glaube, das muss man genau so,
muss man auch kommunizieren.
Genau so sagen und kommunizieren. Der kritische Notfallpatient profitiert vom qualifizierten Notarzt vor Ort und nicht vom Telenotarzt. Der Telenotarzt hat seine große Stärke im Bereich NACA 1 bis 3. Ich sehe die Aufgabe des Telenotarztes darin, den regulären Notarzt oder den normalen Notarzt, den Rücken frei zu halten, dass der für die Einsätze da ist, wo ihn wirklich braucht.
Ist effizient natürlich.
Wir können uns eine Ineffizienz im Gesundheitssystem nicht mehr leisten. Ja? Ich habe mir die Zahlen angeschaut und habe da von der Ärztekammer Zahlen. Wir haben im Jahr 2024 haben in Niederösterreich 9 Personen ein Notarztdiplom erlangt.
Erschreckend.
In ganz Österreich waren es 124. Und jetzt muss man kein Nobelpreisträger sein, Mathematik, dass man sich ausrechnen kann, das wird sich nicht ausgehen.
Nein.
Ja? Da haben wir ein Problem. Oder später. Jetzt kann ich diskutieren, was so schlecht oder gut gerend ist. Es ist ein Fakt.
Das ist ein Fakt, aber korrigier mich. Wenn ich den Telenotarzt jetzt auf der einen Seite habe und habe auf der anderen Seite den primären Notarzt, brauche ich ja 2 Ärzte.
Ja.
Glaubst du, dass der Telenotarzt kein richtiger Notarzt sein muss, um Telenotarzt zu sein? Oder musst du auch diese profunde Ausbildung haben? Wo siehst du den? Könnte das in Richtung Allgemeinmediziner gehen?
Ja und nein. Ich glaube, da muss man noch mehr differenzieren. Prinzipiell machen wir es zurzeit so, dass Telenotarzt kann nur jemand sein, der auch aktiv im Notarztsystem tätig ist. Da geht es mehr nicht um das Verständnis der Medizin, da geht es um das Verständnis des Rettungsdienstes. Und des Personals im Rettungsdienst. Die Medizin ist einmal leicht, ja, das kann man bald einmal machen. Aber wenn du kein Verständnis hast, wie der Sani tickt, wie der Sani funktioniert, wie die Rettung funktioniert, was kann denn so ein RTW, dann ist das schlecht. Also wir haben ca. 20 Telenotärztinnen und Telenotärzte momentan im Team, die kommen alle aus dem Rettungsdienst, viele sind Sani selber gewesen, also die kommen mit einer profunden Kenntnis vom Rettungsdienst. Und das ist das Um und Auf. ich muss auch dem System vertrauen können. Wenn ich so grundsätzlich ein Typ bin, der meint, alles, was gut ist, muss ich selber machen, weil sonst ist es nicht gut, ja, dann wird es schwierig, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Da wirst du als Führungskraft nicht persönlich erfolgreich sein.
Ich
kann
ja
nichts selber machen. Ich muss vertrauen, wenn ich sage, komm, mach das, Marco, wenn du eine Sahne bei mir fährst, du darfst das machen, in KV, darfst das Medikament, mach das, da gibt es ein paar andere Leute, denen. Ja, also wenn ich da nicht vertraue, dass das System immer auf den dümmsten anzunehmenden Sanitäter runterbricht, wirkt, das haben wir probiert in der Vergangenheit, das ist gescheitert, das System. Somit habe ich gesagt, nein, wir gehen in die Mitte, gausche Verteilungskurve, wie kann ich die Masse der Sanis treffen und denen gebe ich das Handwerkzeug. Und da teilen wir das eins davon.
Okay.
Also die Ärzte müssen das System verstehen und dann können sie tätig sein. Wir werden in Zukunft nicht die Menge an F-Stützpunkten haben können, die wir jetzt haben. Das ist auch eine ganz einfache Rechengeschichte. Wir können es mit sehr viel Geld erschlagen. Das geht.
Dann kriegst du es.
Burgenland steht
ja
vor.
Klassiker,
für 150 Euro.
Wahnsinn.
Kann man das machen?
Ja, es verschieben sich ja nur aus meiner Sicht auch die Grenzen.
Das ja, das ist das eine. Nur die Frage ist, mache ich dann gesamtgesundheitspolitisch einen Schaden? Weil wo kommen die Leute her? Wir fischen alle im gleichen Teil. Es ist so, dass wenn ich den Notarztdienst so attraktiv mache, mit 150 oder 200 oder keine Ahnung, wie viel Euro man da zahlt, was macht der Anästhesist im Krankenhaus? Der kündigt und geht Notarzt fahren. Recht hat, also
ja.
150 Euro, der kündigt ja wahrscheinlich im Spital und geht Notarzt fahren. Ja?
Ja, ja,
Es ist auch legitim.
Ja.
Also ich mache da niemand einen Vorwurf.
Angebot und Nachfrage.
Ist alles gut.
Genau.
Die Frage ist, ob ich dem Gesundheitssystem nicht einen sogenannten Bärendienst erwiesen habe. Weil dann kann der Notarzt dann beim Haus vorbeifahren, was zugesperrt müssen, weil es kein Personal mehr hat, weil das jetzt als Notarzt fährt.
Wo fährt er dann hin? Ja, es ist also eine Katze, die sich in den Schwanz
beißt. Genau, darum glaube ich, muss man schauen, dass man das schön tariert und immer ein bisschen versucht zu überlegen. Mhm. Also es gilt, die Effizienz zu steigern, dass wir bei der dritten Visite im Pflegeheim vielleicht nicht wieder den Neffi schicken, sondern dass wir dann andere Wege finden, wie wir das machen können und trotzdem die Menschen versorgen können. Weil einfach die Menschen nicht versorgen, ist aus meiner Sicht jetzt auch keine Alternative.
Mhm.
Also wir müssen da effizienter werden und schauen, dass wir die Leute dorthin kriegen.
Mhm. Sehr spannende Sache. Ich wünsche dir dazu natürlich alles erdenklich Gute, auch dass sich das breiter jetzt aufsetzt. Ich sehe das auch sehr positiv, auch mit unseren Produkten, wenn ich das auf der Seite kurz sagen darf. Es kommt ja auch einiges noch auf uns dieses Jahr zu. Lass uns noch ganz kurz, und du bist ja bekannt geworden in Wirklichkeit in Niederösterreich durch deine, ja, wie sagt man, den Action-Outdoor mit einem Fahrrad. Erklär uns ganz kurz, Ride and Rescue. Was ist da eingefallen?
Ja, Ride and Rescue ist ein notfallmedizinischer Wettbewerb. Ja. Dass wir wissen, dass die Sanitätshilfebewerbe, wie sie damals hießen, die sind dann nicht mehr funktioniert. Die waren tot. Es ist keiner mehr hingefahren. Alle haben gesagt, das geht nicht mehr, das funktioniert nicht, das interessiert niemanden und das geht nicht. Ja, bis einer kam, der es nicht wusste und einfach was Neues gemacht hat. Ja. Ich habe ein ähnliches Konzept gesehen in Tschechien. Da gibt es sowas wie Rally Rebis, heißt das. Da habe ich selber mitgemacht 2004 und 2006 und habe gesehen, wie das dort läuft. Dort fahren wir mit einem Rettungsauto und haben mir gedacht, das ist genau das, was wir brauchen. Das müssen wir umsetzen, das muss man nach Österreich bringen. Habe dann lange Jahre überlegt, wie ich das zusammenbringe. Und ich habe nie diesen Link oder diese Lösung gehabt, dieses eine, wie bewegen sich die Leute, weil ich habe genau gewusst, wie funktioniert denn unser System. Wenn an der Station X, und es ist völlig wurscht, welche Organisation, ja, wenn auf der einen Rettungsstation die Leute sagen, ich gehe dort gerne zu dem Wettbewerb fahren, dann sagt ihnen aber sicher nicht du, weil du fährst nicht, weil dir traue ich nicht, ich nehme den anderen. Und ein Rettungsauto kriegst du auch nicht, weil wir haben nicht so viel. Und wenn ich nicht, wo sind die wirklich aus herkommen? Das war schwierig, ja. Dann kriegst du kein Material, das ist halt alles, wie löse ich das? Und dann ist mir das mit dem Radlfahren eingefallen. Wenn man gedacht hat, ich brauche nicht für jedes Team das Material, ich brauche nur für die Station einmal das Material.
Korrekt.
Und so kann man das lösen. Und die Bewegung zwischendurch ist, ich muss sie irgendwie beschäftigen. Jetzt kann ich sagen, ich tue das in einem Raum, da mache ich 12 Räume und dann geht es von eins am anderen, ist natürlich langweilig.
Ja, sehr klar.
Und dann war auch die Überlegung, wie simuliere ich einen Dienst? Die körperliche Anstrengung eines Dienstes. Mhm. Wenn du 12 Stunden Dienst machst, bist du müde.
Ja, absolut.
Ja, Patienten aufgetragen, Arbeitstragen, also Rettungsdienst ist schon auch eine Transportkomponente, das ist ja, schon absolut eine unserer Stärken, das gehört dazu. Und da ist die Idee gesagt, wenn es nicht mehr fällt, also was macht man bei uns recht leicht, da gibt es keine Bäder, da kann man Radl fahren. Und dann haben wir sich dann überlegt, wie kann man das nennen und dann ist das rausgekommen. Und dann habe ich eines Tages das Konzept fertig gemacht, habe an alle meine Leute, die ich kenne, eine E-Mail geschickt, wir treffen sie in Fuchsenbiegel.
Wahnsinn.
Ja. Und wer dort hinkommt, dann haben wir gedacht, der ist wirklich motiviert, weil der Fuchsenbiegel kennt niemand, dort wo ich wohne. Ja.
Ja.
Und dann haben wir die erste Sitzung gemacht und das war im Mai. Und dann im Juni war der erste Zusammenkunft. Da haben wir einen eigenen Verein auch gegründet, um auch ein bisschen unabhängig und flexibel zu sein, damit auch alle Organisationen da am grünen Tisch zusammen, dass es da keine Befindlichkeiten gibt. Damals war das noch ein bisschen schwieriger. Das ist heute kein Thema mehr. Heute kommen und treffen wir sie alle, ganz egal welche Organisation. Und dann haben wir im Juni Verein gegründet, Statuten geschrieben und haben.
Also, du hast den richtigen Verein dann auch
gegründet. Ja, das ist der Verein Rescue, ja, Verein zur Förderung der Notfallmedizin.
Ja,
das ist
ja.
Dieser Verein.
Super, super.
Der, aus Rechtspersönlichkeit.
Ja, kannst du ein bisschen bewegen,
ja, natürlich. Der Sponsorgelder kriegen kann. Ja, genau. Ja.
Nein, wir unterstützen das immer.
Also, ihr habt auch schon eine Station gemacht, ist alles gut.
Ja.
Aber das hat einfach damit ich in der Entscheidung schneller bin. Wenn ich an einer Organisation dranhänge, dann muss man immer bedenken, was sind die strategischen Ziele der Organisation und Dinge. Da muss man auf andere Dinge Rücksicht nehmen. Das brauche ich hier nicht, sondern ich kann als Verein einfach da agieren und kann relativ rasch und schlagkräftig.
Mir kriegen das alle Jahre natürlich in den sozialen Medien, die Leute fotografieren, sie machen Selfies. Da sieht man die Touren. Wenn ein schöner Tag ist, ist das natürlich Weltklasse. Die Fälle sind sehr spannend, durchdacht auch, was ich so mitbekommen habe.
Wir sind mittlerweile wirklich toll, gut angekommen international. Ja. Also ich habe jetzt schon die Zusage von einem luxemburgischen Dienst.
Okay.
Wir haben Teams aus Deutschland, Litauen, Tschechien, Slowakei, war ein slowenisches Team da.
Okay.
Ganz Österreich. Uni Heidelberg war da, Uni Innsbruck.
Super.
Also wir haben mittlerweile 10 Teams aus Rhein oder 11 Teams nur aus medizinischen Universitäten, die kommen.
Und die sind motiviert, wie du sagst. Ne? Wenn wer geschickt wird, dann muss er dort hin, dann muss er das machen für sein.
Nein, aber die machen das freiwillig.
Super.
Also das mittlerweile, also Ziel war es, eine Veranstaltung zu machen, wo du einen Tag intensives Szenarientraining hast und einen extrem niederschwelligen Zugang. Also wir verlangen 50 Euro pro Person für Essen, Trinken und den Bewerb.
Geht sich gerade aus, ne? Das ist nichts.
Ja, also wenn ich keine Sponsoren habe, geht sich das auch gar nicht aus.
Ja, verständlich. Ja.
Es ist so, dass du musst nicht einmal sagen, es ist völlig egal, du musst motiviert sein.
Toll.
Ich kontrolliere das nicht, es ist egal. Wenn ich dann sage, wie komme ich dann Team, die geringste Qualifikation, die wir in den Jahren hatten, und wir machen das ja das 13. Mal schon, der war Architekt und hat dann 6 Stunden erste Hilfe gekriegt.
Wirklich? Aber er war motiviert und.
Der ist mitgefahren, die Freundin war die Intensivschwester.
Ja.
Und dann war noch ein Anästhesist mit, die sind gefahren
zu
und hat auch funktioniert.
Also,
das geht.
Ja.
Wir haben Rettungsanis in Ausbildung, die ein Team machen und das abarbeiten und wahnsinnig viel lernen bis zum Facharzt für Anästhesie, Notarzt.
Super.
Der sagt, ich will es jetzt einmal wissen.
Ja.
Wir haben vom Teambuilding, CRM, alles dabei. Feuerwehr.
Super.
Wasser,
na, vielleicht überlegt sie die Kolos auch mit einem Team anzutreten.
30. August.
Das war jetzt die nächste Frage gewesen. Also wir machen Werbung 30. August.
Die Ermittlung startet am 1. Mai.
Ja, schick uns das, wir posten es. Helfen wir gerne mit.
Achtung, schnell anmelden.
Das war zu befürchten. Ja.
Es ist, so schnell können wir gar nicht schauen, ist ausgebucht.
Na,
also wir haben
was ja positiv
jedes
ist,
Jahr überbucht. Ja.
Ja.
Wir sind Stadt und Ziel ist in Ort an der Donau. Da sind wir jetzt das dritte Jahr jetzt auch schon.
Okay. Ich bin ja auch gern.
2 Jahre in Groß-Enzersdorf, dann waren wir 8 Jahre in Haringsee, in meiner Heimatgemeinde. Und jetzt sind wir seit 2 Jahren sind wir jetzt in Ort an der Donau,
super.
Wie wir wieder gestartet sind damit. Wir haben eine kurze Pause gehabt und jetzt geht es wieder voran.
Bernd, die Zeit ist leider um. Wir halten unsere Podcasts immer so zwischen 20 und 30 Minuten. Wir haben schon überzogen. Vielleicht hast du wieder mal Zeit, ich würde mich freuen. Vielleicht nach dem Ride and Rescue auf ein kurzes Summary.
Gerne,
oder wenn du natürlich mit der Telemedizin nochmal einen Schritt weiter bist eh schon gut drauf, aber dass man einfach vielleicht
noch große Pläne. Wir haben jetzt 5 Bundesländer, die wir schon dranhängen haben. Wir sind nicht nur Niederösterreich, wir betreuen ja Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Kärnten und Vorarlberg.
Super, Wahnsinn.
Die haben wir jetzt schon angeschlossen. Ich war gestern erst in Oberösterreich wieder einen Vortrag gehalten zu dem Thema.
Okay.
Im April wird der Rest Vorarlberg und Oberösterreich angeschlossen.
Super.
Also wir sind da, wenn wir schauen, dass wir da österreichweit weiterkommen und wir sind das einzige System, das österreichweit unser Bundesland übergreifend 24/7 ein Telenotsystem anbietet. Das gibt es auch in Mitteleuropa so in dieser Art und Weise nicht.
Drum ist zu publizieren, zu zeigen, zu sagen. Und drum sind wir heute auch da. Bernd, vielen Dank. Danke, dass du Zeit genommen hast. Jetzt gehst du wieder zurück in die OP. Er sitzt da in grüner Montur vor mir.
Ja, mehr ins Büro. Ich muss ja noch andere Arbeit machen.
Alles erdenklich Gute. Bleib, wie du bist. Und danke, Ihnen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.